Also ich war völlig überwältigt, bin in Tränen ausgebrochen und war einfach so, so glücklich, endlich angekommen zu sein, weil man ja wirklich Monate, beziehungsweise ja auch jahrelang davon geträumt hat.
Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast.
Heute geht's nach Nordschweden zu einer jungen Familie, die im wahrsten Sinne des Wortes ausgestiegen ist. Sie haben ihre alten Jobs gekündigt, die beiden Kinder eingepackt und sind mitten in die Natur auf einen alten Selbstversorgerhof ausgewandert. Das ist wirklich eine Geschichte voller Abenteuer, neuer Erfahrungen und großen Herausforderungen. Und ich kann dir nur empfehlen, wenn du auch von einem Selbstversorgerleben träumst oder als Familie auswandern willst oder vielleicht generell Schweden auf dem Zettel hast, dann hör dir unbedingt auch den Bonusteil zu dieser Folge an, denn da tauchen wir tiefer in genau diese Themen ein. Den Bonusteil gibt's wie immer am Ende in der Nachbesprechung, da dann einen Blick eben hinter die Kulissen. Den Bonus gibt's natürlich für alle Clubmitglieder, falls du noch keine Mitgliedschaft hast. Die kostet nur 5 Euro im Monat und du unterstützt damit mich und meine Arbeit, damit ich diesen Podcast hier noch lange machen kann. Deshalb vielen Dank, wenn du Mitglied wirst. Alle Infos dazu gibt's über den Link hier in den Shownotes in der Podcast-App. Und noch ein Hinweis, am kommenden Samstag gibt es hier eine Spezialfolge und da geht es um eines der wichtigsten Auswandererthemen überhaupt. Um das liebe Geld. Mein Gast ist einer der erfolgreichsten Finanzblogger und Podcaster Deutschlands. Ich sage nur so viel, der Mann weiß, wie man finanziell auf sichere Füße kommt und sich ein starkes Auswandererbudget oder sogar ein Vermögen aufbauen kann. Also hör unbedingt rein in die Spezialfolge dann für alle an diesem Samstag.
Mein Podcast.
Jetzt aber erstmal nach Nordschweden. Das klingt nach endlosen Wäldern, klaren Seen, langen Wintern und viel, viel Ruhe. Und genau das ist es. Genauer gesagt sind wir heute im Jämtland. Eine Region, die fast doppelt so groß ist wie Dänemark, aber so dünn besiedelt, dass man hier stundenlang niemandem begegnet. Hier leben Elche, Bären, Luchse und Menschen, die den Mut haben, nochmal ganz von vorne anzufangen. Meine Podcast-Gäste sind Kimi und Rasmus. Die beiden hatten ihre Jobs gekündigt und sind mit ihren beiden kleinen Kindern im August 2023 von Berlin auf einen Bauernhof im Jämtland ausgewandert. Heute sind sie Selbstversorger und Content Creator. Als Frosty Family Farm auf YouTube und Instagram lassen sie ihre Follower seit der Auswanderung an ihrem abenteuerlichen und einfachen Leben in Nordschweden teilhaben. Wie sie mit der Kälte im ersten Winter in dem alten Bauernhof umgegangen sind, wie viel sie sich wirklich schon selbst versorgen können und was eigentlich Freunde und Familie in Deutschland zu ihrem Abenteuer gesagt haben, darüber sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo ihr beiden.
Hi. Hi.
Hallo.
Wenn ihr bei euch gerade aus dem Fenster schaut, was seht ihr da? Ich habe nur im Vorgespräch erfahren, es liegt kein Schnee mehr. Aber was ist da sonst gerade los bei euch?
Ja, also wir haben auf jeden Fall strahlend grüne Wiese mit ganz viel Löwenzahn und der Wald natürlich, den sehen wir, und ein paar alte Holzhütten.
Ja, und viel Wind gerade, aber nur heute.
Wie ist denn so das Wetter gerade so im Juni, Juli bei euch?
Gestern war es auf jeden Fall richtig, richtig schön. Heute ist es verregnet und windig und kühl. Ich würde mal schätzen um die 8 Grad. Vielleicht, ja, 8 bis 10 Grad.
Ja. Also so richtig warm. Der Frühling ist noch nicht so 100% angekommen, obwohl wir eigentlich kurz vorm Sommer stehen.
Okay. Ja, ich habe es in der Anmoderation kurz gesagt, ihr wohnt in Jämtland, das ist ungefähr so groß wie Niedersachsen, aber sehr dünn besiedelt. Ich glaube, auf dieser Fläche leben irgendwie so um die 130.000 Menschen. Vielleicht könnt ihr so ein bisschen beschreiben, was das für eine Region ist, wohin ihr da ausgewandert seid.
Ja, also das Jämtland ist so ein bisschen, für uns fühlt sich's an wie, ja, so Wildnis, also wie so ein Mini-Kanada, muss ich jetzt sagen, wo wir öfter mal in Schweden im Urlaub waren wir eigentlich immer nur in der Region Dalarna, die ist ein bisschen tiefer. Und als wir dann das erste Mal im Jämtland waren, hatten wir wirklich so ein Kanada-Gefühl, also Berge, wilde Flüsse, man spürt richtig die Wildnis so ein bisschen. Das kommt, glaube ich, ganz gut an. Oder das merkt man auch, wenn man hierher fährt ins Jämtland. man trifft halt kaum auf Autos. Also teilweise 10, 15 Minuten, wenn man irgendeine Straße fährt, und das ist keine Waldstraße, findet man keine Leute. Man sieht immer nur mal kleine Häuschen, oftmals auch runtergekommen oder so. Und eigentlich fast immer irgendwelche Wildtiere. Also es fühlt sich sehr wild an hier, sagen wir mal. Ja, wie so ein bisschen Kanada-Gefühl.
Wie viele Nachbarn habt ihr eigentlich?
Ja, wir leben jetzt hier in so einem, ja, ich weiß nicht, Dorf würde ich nicht sagen, ist eher so ein kleiner Häuserverbund. Ich glaube,
eine Gemeinde.
Wir haben so eine Mini-Gemeinde. Glaube 20 Nachbarn oder so, wirklich im näheren Umkreis. Wir wohnen jetzt nicht mehr ganz so alleine, aber ja, ich würde schätzen so 20 Familien maximal.
Ja, das Lustige ist, ich werde ab und zu gefragt, warum mein Podcast einfach Aussteigen heißt, weil ja in der Regel klassische Auswanderer zu Gast sind. Aber bei euch, finde ich, ist das heute so ein bisschen anders, denn ich würde euch ja schon als Aussteiger bezeichnen. Oder wie würdet ihr das sehen?
Also zumindest zum Vergleich zu unserem Leben davor, zu 100% passend. Ne? Wir kommen ja aus Berlin, aus der Stadt und kennen ja nicht wirklich, ja, bis auf, wir hatten einen kleinen Balkon, da haben wir mal ein paar Tomaten gezogen und haben uns davor eigentlich auch nicht mit Sachen wie erneuerbarer Energie, also vielleicht so ein Balkonkraftwerk beschäftigt oder wie man selber Brot macht oder, ach, keine, all das, was auch so ein bisschen weg von dem kommerziellen Weg, den man so kennt aus der Stadt, hat. Von daher würde ich vielleicht sogar schon sagen, dass wir auf dem Weg dahin sind, so ein bisschen Aussteiger zu sein.
War das denn auch so die Idee, als ihr Berlin verlassen habt, eben genau auch so ein Leben zu führen, was mit dem Alten wenig zu tun hat?
Auf jeden Fall.
Ja, 100%. Ja, absolut.
Wir wollten voll rein in dieses, ja, also nicht Großfarming unbedingt, aber wir wollten Selbstversorger sein. Also wir wollten etwas anbauen für uns, etwas erschaffen, wovon wir leben können.
Und auch ein bisschen vorbereitet sein für, keine Ahnung, irgendwelche Sachen. Wer weiß, Welt ist ja leider auch nicht mehr so sicher, was da immer noch alles passieren kann. Und da haben wir hier einfach eine größere Chance auch gesehen. Man hat halt mehr Land, weil eben weniger Leute sind. Man kann relativ viel ohne extreme Regularien anstellen. Also Bäume fällen, ist jetzt so ein ganz klassisches Thema, Felder anlegen, Tiere halten, sich mit Strom selbst versorgen. Also da sind oftmals die Hürden sehr viel leichter als ja das, was wir halt aus Berlin mitbekommen haben.
Also weniger Verbote, weniger Genehmigungen, solche Dinge.
Ja, genau. Also wir haben halt hier eher das Gefühl, man ist noch sehr viel mehr auf sich gestellt. Also der Staat greift jetzt zum Beispiel nicht zu sehr ein. Er sagt aber, wenn ihr so weit hochzieht und es nicht so viel Infrastruktur gibt, dann müsst ihr auch wissen, was ihr tut. Weil ja, wenn jetzt sich einer verletzt oder so, nächster Arzt ist schon ein bisschen länger der Weg. Und ja, man ist so ein bisschen mehr auf sich allein gestellt. Also der Staat vertraut einem da, dass man nicht zu viel Mist macht, sozusagen, und dass man schon weiß, was man tut, und lässt einen relativ viel in Ruhe eigentlich.
Um mal zu verstehen, warum ihr diesen Schritt gegangen seid, vielleicht nochmal kurz zurück zu eurem Leben eben in Berlin. Ihr seid da beide aufgewachsen. Kimi hat ursprünglich als Tierarzthelferin gearbeitet, Rasmus, du im IT-Bereich. Wie sah denn euer Alltag vor der Auswanderung in Berlin aus? Und was hat am Ende so für euch den Entschluss gegeben, wirklich jetzt auszuwandern nach Schweden?
Ja, unser Alltag war stressig, hektisch. Der Weg zur Arbeit, allein das war schon anstrengend. Wenn ich jetzt daran zurückdenke, wie ich eine Stunde mit der Bahn dann zum Tierarzt in dem Fall gefahren bin. Ich bin dann schon ziemlich gestresst da angekommen. Ja, bei Rasmus war es nicht anders, wo dann mehrmals die Busse ausgefallen sind. Und es war schon alles nicht so schön. Und ich glaube, der Punkt, wo wir dann gesagt haben, wir können einfach nicht mehr, war dann, wo ich schwanger war, wir quasi das erste Kind erwartet haben. Und da war dann, okay, wir müssen einfach in den nächsten Jahren schaffen, dass wir hier weggehen.
Man hat sich nicht mehr so sicher gefühlt. Anderthalb Zimmer war eh eine kleine Wohnung. Also wir mussten sowieso umziehen und haben dann gesagt, okay, jetzt mit der ersten Tochter. Dann kam ja kurz darauf die zweite Tochter. Dann haben wir einfach gesagt, das geht nicht mehr in Berlin. Das ist nicht
zu laut, zu viel, ja, einfach.
Und auch zu ich weiß nicht, wann du das letzte Mal in Berlin warst. Kleine Side-Note, einer meiner besten Freunde ist gerade aus den USA zurück nach Berlin. Und einen Tag da hat er schon geschrieben, er weiß gar nicht, warum er hier schon wieder ist. Er meinte, er hat gesagt, es ist verrückt, bekloppte Leute, alles ist laut, alles ist stressig, hat er gesagt, das, und jemand, der aus den USA kommt, aus Texas, der sagt das, ne, also, das mit bekloppte Leute. Also von daher, ja, und das war für uns absolut der Grund, also wir konnten einfach nicht mehr, es war so ein schleichender, langer, langsamer Prozess, aber irgendwann waren wir einfach nur noch, wir waren durch mit Berlin, also mit einer Stadt generell.
Ja, weil, also ich habe ja 18 Jahre da gelebt, ich kann das absolut nachvollziehen. Bei mir ist aber, glaube ich, der Unterschied, ich kam ursprünglich vom Land.
Ja, okay.
Ihr habt ja nie auf dem Land vorher gewohnt, also deswegen habe ich dann so nachgedacht, weil die meisten, denen die Stadt dann auch zu viel wurde, die sind nach Brandenburg gezogen. Das habt ihr aber nicht gemacht.
Nee.
Also wie kam der Schritt dann eben zu sagen, okay, jetzt gehen wir ganz weit weg und wirklich in das andere Extrem, in so eine sehr dünn besiedelte, naturbelassene Region?
Wir wollten uns eben halt auch ausprobieren. Also erster Grund waren die Preise einfach. Nicht nur wegen Mieten, auch Hauskauf ist hier natürlich sehr viel günstiger. Dann auch, wie viel Land man dazu bekommt. Und eben, weil wir uns auch ausprobieren wollten. Wir wollten eben gucken, ob das Landleben, was für uns ist, ob das nur eine Vorstellung ist, so eine romantische mit der Selbstversorgung, ob wie das überhaupt funktioniert. Und wir wollten eigentlich auch diese ganzen alten Sachen, die man so ein bisschen vergessen hat, wieder ausprobieren und gucken, ob das halt was für uns ist. Und durch den Urlaub zusätzlich, den wir ein paar Mal in Schweden gemacht haben, war das einfach, dass wir gesagt haben, okay, die Kinder sind noch so klein und wir sind beruflich nicht so extrem gebunden, vor allem ich durch meinen IT-Beruf, dass wir gesagt haben, lass das uns probieren, warum nicht? Also
und jetzt oder nie.
Jetzt oder nie. Und wir mögen den Winter.
Jetzt noch kurze Frage. Eure beiden Vornamen klingen ja skandinavisch. Ihr habt aber da keine Wurzeln oder Verbindung dahin, die das irgendwie erleichtert hätten.
Nee,
nein, überhaupt nicht.
Also ihr sprecht auch kein Schwedisch, Finnisch, irgendwas.
Nee, also jetzt mittlerweile schon, aber davor nicht. Meine Mama war Astrid Lindgren-Fan, ganz klassisch, deswegen Rasmus. Und ja, Kimberly, weiß nicht.
Ja, mein Bruder fand die Power Ranger ganz toll.
Also, ihr habt dann entschieden, eben dahin auszuwandern in die Region. Habt ihr vorher das schon mal ausprobiert? Also eben außer mal vom Urlaub mal eine längere Zeit da gelebt oder habt dann einfach gesagt, okay, wir mieten jetzt was und gehen einfach?
Also gelebt haben wir hier wirklich noch gar nicht. Wir waren schon öfter im Urlaub, sind dann tatsächlich mit unserem kleinen Peugeot vollgepackt losgefahren und haben dann hier ja einfach ganz klassisch gezeltet. Also wir hatten keinen großen Camper oder irgendwas. Wir haben dann wirklich immer so kleine Stellplätze gesucht, wo wir dann unser Zelt aufschlagen können, haben Feuer gemacht und ja, haben im See gebadet. Und das war einfach, ja, dieses Einfache. Das war einfach schön.
Ja, und dann haben wir uns, glaube ich, 1,5 Jahre auf das Auswandern vorbereitet. Klar, muss da Unmengen an Sachen, muss man da ja bedenken. Haben aber eigentlich relativ schnell entschieden, komm, lass uns einfach was mieten, weil kaufen noch keine Option war. Und haben dann gesagt, jetzt fahren wir einfach. Also so richtig intensiv haben wir uns, glaube ich, 4 Monate darauf vorbereitet. So richtig mit, wie man das kennt, To-Do-Liste. Was müssen wir noch machen?
Ja, das und dann nachher erklären. alles verkauft. Verschenkt,
genau. Ja. So, dass wir nur noch unser Auto hatten, einen Dacia Duster und einen Anhänger, einen kleinen, wo alles drin war, was wir hatten für uns und die Kinder und sind dann los.
Was war der Plan, wie ihr das Ganze finanziert dann da, das Leben? Also, weil eben Tierarzthelferinnen wahrscheinlich werden da weniger gesucht. Im IT-Bereich weiß ich jetzt nicht, wenn man natürlich remote arbeitet. Aber was war die Idee, wie ihr es finanziert?
Genau, wir haben quasi erstmal unser Erspartes. Also wir hatten, weiß ich nicht, vielleicht 12.000 Euro hatten wir insgesamt. Die Miete war auch super günstig auf dem Hof, muss man dazu sagen. Wir haben, glaube ich, umgerechnet 500 Euro gezahlt, also im Vergleich zu einer Berliner Wohnung. Und dann halt habe ich weiter im IT-Bereich gearbeitet. Also ich hatte weiterhin ein Einkommen. Und Kimberly war ja noch in Elternzeit. Mhm. Unsere kleinste Tochter war 3 Monate. Und langfristig haben wir gesagt, okay, egal was, wir arbeiten hier. Also je nachdem, was gesucht wird, Das machen wir. Ob das jetzt im IT-Bereich ist, ob das so funktioniert oder ob das als Busfahrer ist, als, weiß ich nicht, vielleicht auch an der Kasse oder so, das war uns eigentlich egal.
Das war uns egal, ja.
Was jetzt natürlich noch interessant ist, was haben Familie und Freunde gesagt?
Schwieriges Thema. Ja, also meine Familie war ja nicht sehr glücklich darüber. Also verständlich, sind die einzigen Enkelkinder.
Ja.
Ja, sie waren sehr, sehr traurig und die Freunde waren überglücklich. Sie haben mir das gegönnt und waren einfach fand sehr euphorisch.
Ja.
Ja. Und wollten alles miterleben und bei Rasmus war es genauso, ne?
Na, meiner Family war es egal.
Egal.
Okay.
Nein, positiv. Also ich habe eine relativ große Familie und wir sind sowieso alle verteilt. Zwar die meisten in Deutschland oder eigentlich alle, bis auf ich in Deutschland, aber trotzdem weit verteilt. Und ja, meine Eltern haben jede Menge Enkel. Da haben sie gesagt, sagen natürlich, war traurig, jetzt nochmal zwei, die so weit wegziehen. Aber ich meine, wir hätten ja auch nach Australien ziehen können. Ja. Dann wäre der Weg ein
oder
bisschen weiter. Dann wäre der Weg weiter gewesen. Aber bei meiner Family ging's. Also die haben gesagt, ihr macht das schon. Und traurig waren sie natürlich trotzdem, aber waren da auch sehr, sehr glücklich drüber, dass wir unseren Weg gehen.
Ja, du hast das vorhin gesagt, ihr habt dann diesen Hof gemietet, seid dann dahin gezogen, also dahin ausgewandert natürlich. Ich weiß nur, dass das mit dem Hof, glaube ich, am Anfang so ein bisschen schwierig war. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ihr den Hof vorher schon mal gesehen habt, bevor ihr ihn gemietet habt, oder ob das quasi alles aus Berlin geschehen ist.
Wir haben den Hof tatsächlich nicht einmal gesehen. Also,
oh wow.
Es war wirklich ein Sprung ins kalte Wasser. Also es lief quasi so ab, wir haben eine Website durchsucht, da haben sie Häuser vermietet und ja, Rasmus hat das Bild gesehen und meinte, das sieht doch genial aus. Und ja, haben dann später erst gesehen, dass es ziemlich weit oben ist, weil eigentlich wollten wir gar nicht so weit in den Norden. Ja, und dann haben wir einfach ja nachgefragt, hatten dann ein Videogespräch und er hat dann direkt gesagt, wir finden euch super, wir würden euch nehmen und so sind wir dann
da hochgekommen. Ja.
Und wie war das, als ihr dann da auf den Hof gefahren seid, die Türen aufgemacht habt?
Also ich war völlig überwältigt, bin in Tränen ausgebrochen und war einfach so, so glücklich, endlich angekommen zu sein, weil man ja wirklich Monate, beziehungsweise ja auch jahrelang davon geträumt hat. Und ja, Rasmus.
Ja, ich habe erstmal die Arbeit gesehen. Der Hof war wirklich lange Jahre nicht, hat so ein bisschen brach gelegen. Und klar, wir wussten ja, wenn wir jetzt nur einmal so ein Videocall machen und der uns so ein bisschen schnell durchs Haus führt, dass da sicherlich einige Überraschungen auf uns warten. Und wir kannten ja auch nicht, wie das so ist in Schweden und oder da halt in der Region. Und ja, also wir haben es trotzdem, es war eine Riesenerleichterung. Wir waren ja auch 3 Tage unterwegs mit den beiden Kindern, haben dann immer Zwischenstopps gemacht, übernachtet. Wir waren generell froh, anzukommen. Aber es ist einfach eine Riesenlast abgefallen. Das war wirklich für uns. Wir wollten, wie gesagt, das war wirklich unser dringlichster Wunsch, einfach erstmal weg. Und dann nach Schweden und dann auf so einen kleinen Bauernhof, rotes Haus. Und als wir da waren, sind vor allem bei Kimi auch die Dämme gebrochen, sag ich mal.
Ja.
Wie waren jetzt so im Rückblick, ihr lebt heute nicht mehr auf diesem Hof. Wie waren so die ersten Monate da? Weil es ist ja das eine, was man sich ja vorstellt, eben im Kopf, wie das neue Leben dann aussieht und wie es danach wirklich ist. Hat sich das so in den ersten, im ersten Halbjahr erfüllt, was ihr euch gewünscht habt?
Also wir waren natürlich erstmal ein bisschen erschlagen von der Arbeit, wie Rasmus gerade schon meinte. Ja, es gab halt unglaublich viel zu tun. Es war dann auch so ein bisschen ernüchternd, als wir dann halt relativ viel Müll auf dem Grundstück gefunden haben, das wegmachen mussten, ziemlich viel anderes Zeug wegmachen mussten, auch ja den Hühnerstall komplett entleeren und ja, das war alles, ja, hat uns ein bisschen erschlagen, sag ich mal, aber als dann der Punkt kam, wo wir dann ein bisschen auf Null alles gesetzt haben und wir dann starten konnten mit dem, wie wir es gerne hätten, ab da war es dann eigentlich total schön.
Ja, die ersten Monate waren hart. Also war direkt von Anfang an harte Arbeit. Wir waren natürlich mega motiviert, Einen Monat hat es gedauert, bis wir auf Null gekommen sind quasi. Und dann haben wir so richtig angefangen und dann haben wir auch gemerkt, wie schön das uns oder wie gut es uns auch tut.
Ja, das Spannende ist, ihr habt diesen ganzen Prozess ja gefilmt. Es gibt einen YouTube-Kanal, es gibt einen Instagram-Kanal, den verlinke ich natürlich in den Shownotes in der Folgenbeschreibung. Da kann man diese ganzen Schritte, die ihr da unternommen habt, verfolgen. Der Kanal heißt Frosty Family Farm. Vielleicht kurz auf den Titel. Es kam ja der erste Winter dann.
Ja.
Und ich habe in irgendeinem Video habe ich gesehen, weil das ist ja oft so, wenn man dann so ein Haus sieht, so ein altes Haus irgendwo auf dem Land und so, ich kenne das auch, dann kommt der erste Winter, im Sommer ist noch alles schön und dann wird es einfach richtig kalt. Und ich habe bei euch gesehen, irgendwie in dem Video, dass ihr teilweise 6 Grad in Temperatur hattet.
Genau, im Haus, ja. Also
was?
Der Winter war auch heftig. Also es war auch ein Jahrhundertwinter, das war irgendwie die letzten 20 Jahre nicht so kalt gewesen.
Und das war unser erster Winter.
Und das war unser erster richtiger Winter.
Wow.
Und wir hatten, glaube ich, die schlimmste Temperatur war minus 32 Grad draußen. Und das alte Haus, das war halt wirklich ein altes Haus, war nicht gut gedämmt, eigentlich fast gar nicht. Die Besitzer hatten kurz bevor wir eingezogen sind, eine Wärmepumpe installiert, die gar nicht für die Kälte gemacht ist. Und dann gab es eigentlich gar keinen richtigen Ofen mehr, weil sie den deinstalliert haben, also so abgenommen haben vom System. Und ja, das war dann spannend für uns. Mit einem kleinen Kamin haben wir dann mit den 2 Mädels, was für uns dann später auch der ausschlaggebende Grund war, eben umzuziehen, bei 6 Grad und teilweise im Flur hatten wir Minusgrade.
Wow.
Da waren die Türgriffe, vereist. Zu den Türen.
Ja, und der Schnee ist liegen geblieben im Flur.
Und der Schnee ist im Flur liegen geblieben. Also es war schon heftig, auf jeden Fall. Es war direkt so ja ins eiskalte Wasser geworfen.
Ja, weil ihr habt ja 2 kleine Mädchen. Also da habt ihr nie irgendwie dran gedacht, oh Gott, was machen wir hier? Wir müssen irgendwo in ein Hotel oder so.
Naja, ich glaube, in einer Nacht war es dann doch schon mal so kalt, also wo es dann wirklich richtig, richtig kalt war. Da war es dann doch schon, okay, naja, wir müssen vielleicht morgen unbedingt mal mit dem Vermieter sprechen, dass wir da in ein Hotel müssen, weil das einfach nicht mehr geht.
Ja, die Kinder sind eigentlich die ganze Zeit in den Überlegungen immer gewesen. Das war dann wirklich, wir hatten dann so eine kleine Küchenhexe. Das ist so ein kleiner Ofen für die Küche. Und dann haben wir da eigentlich die ganze Zeit, das waren dann so 2-3 Tage, nur noch davor gesessen und eigentlich Feuerholz nachgeschmissen.
Mhm.
Dann, da haben wir dann wirklich überlegt, okay, das, wenn das jetzt noch länger geht, das geht so nicht.
Ich mache an der Stelle einen kurzen Break, um dir unseren Werbepartner der heutigen Folge vorzustellen. Und dazu eine Frage. Hörst du meinen Podcast gerade im Urlaub? Liegst du vielleicht gerade auf einer Strandliege, zum Beispiel in Thailand? Ja? Dann hoffe ich, dass du ein Datenpaket gebucht hast und nicht gerade ein kleines Vermögen dafür zahlst, während du diese Episode hier streamst. Denn genau dafür gibt's unseren Werbepartner Saily. Das ist der neue eSIM-Anbieter, mit dem du dir weltweit günstige Datenpakete praktisch für jede Destination holen kannst, ohne eine neue SIM-Karte und ohne Aufwand. Du buchst direkt über die App und du bist nach der Landung sofort online. Du surfst dann durch den Webschutz und den eingebauten Adblocker sicherer und vor allen Dingen datensparsamer. Ja, Saily funktioniert in über 200 Destinationen und mit meinem Gutscheincode einfach aussteigen bekommst du 15% Rabatt auf deine Datenbuchung. Den Link und alle Infos findest du in den Shownotes. Viel Spaß beim Surfen und Geld sparen. Und jetzt zurück ins Gespräch. Krass, ihr lebt jetzt mittlerweile auf einem anderen Hof, habt ein 25 Hektar großes Grundstück mit Tieren, Enten, Hühner, Schafe, Puten etc., baut selbst Gemüse an. Wie muss man sich jetzt heute euren Alltag vorstellen, für die, die jetzt noch nicht gesehen haben, was da auf dem Kanal alles los ist? Also was macht ihr da?
Ja, also der Alltag ist hier. Morgens geht's direkt raus zu den Tieren für Rasmus. Genau. Es ist ja, mittlerweile ist es ja nicht mehr dunkel, daher ist es auch nicht mehr so schlimm, dass es 6 Uhr ist. Aber im Winter war es dann doch schon ein bisschen schwieriger. Genau, er geht dann morgens raus. Ich kümmere mich um die Kinder, Frühstück und ja. Und nach dem Frühstück gehen wir eigentlich alle zusammen raus, machen irgendwas. Vor allem jetzt, wo es wärmer wird, ist draußen eine ganze Menge zu tun. Wir legen Felder an, wir pflanzen vorgezogene Pflanzen und Ja, und die Schafe müssen regelmäßig umgesteckt werden und auch die Hühner, weil wir jetzt einen mobilen Hühnerstall haben und da sind sie direkt draußen auf der Weide.
Also es gibt eigentlich, klar, so wie es dann wieder typisch Land ist, immer was zu tun. Also wir leben wirklich nach den Jahreszeiten so ein bisschen. Jetzt, wo hoffentlich es ein bisschen wärmer wird, haben wir versucht, viel schon anzulegen draußen im Garten mit Gemüse. Dann hatten wir Lammsaison für die Schafe. Das war auch sehr aufregend für uns und für die Kinder. Und dann alles andere mit Tiere, wo es ja auch ständig immer irgendwas ist. Ist ja nie, dass langweilig wird. Also unser Tag ist relativ getaktet. Aber wir müssen immer jede Menge Zeit lassen für irgendwelche Eventualitäten, weil immer irgendwas kommt. Dann hauen die Schafe ab, weil das Gras auf der anderen Seite eben grüner ist oder mit den Puten ist irgendwas oder keine Ahnung, dann fliegt wieder alles durch die Luft, weil hier so starke Winde durchbrausen, wo wir gerade sind. Ja, es ist immer spannend. Viel zu tun, aber spannend.
Ja, weil ihr vorher gesagt habt, das Leben in Berlin war so stressig. Wie ist das Stresslevel im Vergleich jetzt heute?
Für mich persönlich anders.
Ja.
Es ist echt stressig auch, aber es ist anderer Stress. Also es ist, weiß ich nicht, ein guttuender Stress. Ich weiß nicht, ob man das so
ein erholsamer Stress.
Ja, es ist irgendwie. Man macht das ja auch für einen selber. Dieses Ganze mit den Tieren, mit dem Anbauen. Die Tiere sind ja Nutztiere, die wir haben. Der Anbau macht ja Sinn, weil wir davon eben unser Essen auch herbekommen. Also es ist viel Arbeit, aber es ist irgendwie, weiß ich nicht, es ist anders. Es
erfüllender.
Stresst einem nicht, ja genau, danke, genau. Ja, der tut einem nicht weh, der Stress. Der macht einen nicht psychisch fertig, sondern es ist eigentlich nur ein körperlicher Stress.
Vielleicht noch, bevor wir jetzt dann gleich zum Land und zu der Mentalität kommen, noch eine Frage generell zu dem Leben als Selbstversorger. Inwiefern ist das wirklich möglich? Also, dass man das eben mit Gemüse, und wir haben ja jetzt auch gehört, na, jetzt kommt ja der Sommer, im Winter wächst da natürlich dann nichts. So, aber weißt du auch mit dem eben, was ihr so an Einnahmen habt und mit dem, was ihr selber anbaut und Tiere, inwiefern ist das langfristig möglich? Was denkt ihr?
Das Wichtigste ist hier oben, glaube ich, ausprobieren und auch darauf setzen, was die Einheimischen sagen. Also auf jeden Fall, zum Beispiel bei uns ist das so, dadurch, dass das hier oben relativ schnell wieder kalt wird, also ab Oktober kann es ja schon wieder schneien, ist die Anbauzeit sehr, sehr kurz. Und so sagen unsere Nachbarn zum Beispiel, dass wir Pflanzen oder Tomaten, Gurken zum Beispiel nehmen sollten, die kleine Früchte tragen, damit sie nicht so lange brauchen. Wichtig ist halt auch, dass man zum Beispiel ein Gewächshaus hat. Es ist natürlich ein hoher Kostenpunkt, aber es macht auf jeden Fall Sinn als Selbstversorger, weil man dadurch natürlich die Anbauzeit verlängert und halt auch früher anfangen kann. Und ja, auf jeden Fall auch regionale Sachen, natürlich Kartoffeln und Kohl. Und gerade das ist so, dass...
Aber es geht halt nicht zu 100%. Also Nein. Da gehört ja so viel dazu und auch so viele Jahre, die man da theoretisch reinsteckt. Und ich würde sagen, wir sind jetzt vielleicht bei 5% oder so. Also ich kenne auch kaum Leute, die wirklich komplett zu 100% schaffen. Dafür ist man ja auch, also es hängt auch so ein bisschen davon ab, was man selber möchte.
Was man braucht.
Was man braucht, auch so ein bisschen. Und wir sind zum Beispiel auch immer noch ans Stromnetz angeschlossen, ganz normal, beziehen da auch Strom. Wir haben jetzt keine Solaranlage. Vom Essen her versorgen wir uns halt mit Fisch und Fleisch und Huhn schon selber. Ansonsten mit Brot, das müssen wir nicht mehr kaufen, Eier nicht mehr. Also Step by Step kommen wir immer weiter dazu und gucken halt, dass wir Dinge beim Einkaufen weglassen, die wir selber herstellen können und versuchen das halt einfach zu erhöhen, immer und immer mehr.
Ja, weil du hast es gerade vorhin noch gesagt, die Einheimischen, die euch Tipps geben, was jetzt so ein bisschen der Switch ist, eben so zu den Menschen, die da leben, so generell, als ihr da hingezogen seid, wie haben die auf euch reagiert? Also auch so dahingehend, ne, da kommen jetzt ein paar Deutsche, die hier einen Hof mieten, Selbstversorger machen wollen. Wie reagieren die Schweden darauf?
Also sie waren auf jeden Fall, ob es auf dem alten Hof war oder auf dem neuen hier, absolut begeistert. Also sie waren sehr, sehr froh, dass sich jemand um den Hof kümmert. Gerade weil zum Beispiel der Hof hier ja auch schon 370 Jahre alt ist. Und sie finden es richtig toll, dass man hier so viel Arbeit reinsteckt und auch was passiert. Also wir waren selbst überrascht, auch auf dem Hof hier. Damals schon auf dem alten, da wurde uns geholfen direkt. Haben sie uns den Rasen gemäht und ja, es war eine Riesenüberraschung. Wir waren ein bisschen überwältigt von der Gastfreundlichkeit der Schweden auf jeden Fall. Natürlich sind die Schweden manchmal ein bisschen, wie sagt man, die haben einen harten Kern und eine harte Schale und einen weichen Kern so. Aber sie, ja, sind einfach unglaublich liebe Menschen.
Die wir jetzt einfach kennengelernt haben, die waren wirklich immer sehr zuvorkommend, haben uns immer geholfen. Ich denke, ein großer Vorteil ist halt, dass wir eine junge Familie mit zwei Kindern sind, die dementsprechend dann eben auch wieder bedeuten, dass irgendwie dann auch in den Kindergarten kommen, in die Schule, also auch wieder ein bisschen eine Zukunft für jeweils den Ort, wo man lebt, eben bedeuten. Und ich denke, das ist halt gerne gesehen und wie Kimberly schon gesagt hat, viele finden es schade, dass alte Höfe hier einfach liegen bleiben, verkommen, keiner die kaufen will, weil die Preise vielleicht auch zu teuer sind oder die Vorstellungen. Und es natürlich auch schwierig ist, auf dem Land irgendwie eine Arbeit dementsprechend zu finden und das Ganze auch zu finanzieren. Also da haben wir halt auch Glück gehabt und ich denke, deswegen sind viele halt auch relativ froh. Wie das jetzt in der Stadt ist oder so, das wissen wir nicht.
Wie kommuniziert ihr eigentlich?
Mittlerweile auf Schwedisch-Englisch.
Schwedisch-Englisch, ja.
Schwenglisch.
Genau. Also viele der Schweden reden sehr gutes Englisch, also sprechen sehr gut Englisch. Da hatten wir ja auch nie Probleme eigentlich mit. Allerdings, um sich dann auch relativ gut zu integrieren, sollte man dann relativ schnell Schwedisch können. Zumindest so die wichtigsten Sachen, um sich halt zu verständigen. Manche von den Älteren, die eben viele, also auf dem Land leben hier wirklich viele ältere Leute, die sprechen dann ganz selten mal gar kein Englisch. Das sind meistens von denen man irgendwie was braucht. Das sind immer die alle Maschinen haben oder so. Die können dann kein Englisch. Also ist man dann gezwungen, Schwedisch zu sprechen. Und ja, das mittlerweile geht es eigentlich relativ gut, jetzt nach 2 Jahren.
Ich frage auch deswegen, weil wir hatten im Mai eine Rückwandererfolge von einer Familie aus Schweden, die dann zurück nach Deutschland ist. Die haben auch auf einem Hof gelebt und die hatten Probleme, eben so richtig Kontakte auch zu knüpfen, weil sie auch gesagt haben, ja, die Schweden waren dann doch distanzierter, als es eben in Urlauben und so weiter war. Aber würdet ihr sagen, es hat bei euch eben geklappt, sich auch so ein Umfeld aufzubauen, wo man auch sagt, okay, da fühlt man sich wohl und da kann mehr draus entstehen? Oder seid ihr halt einfach sehr auf euch quasi fokussiert?
Ja, wahrscheinlich das. Also es ist, im Endeffekt sind wir beide halt auch so ein bisschen, wir haben den Stress von Berlin hinter uns gelassen, wo man tagtäglich Millionen Menschen zu Gesicht bekommt und sind eigentlich froh. Deswegen sind wir auch so in den Norden gezogen, dass wir halt eben nicht so viel Kontakt zu anderen haben. Also wenn wir halt hier welche kennenlernen oder so, dann heißt das, dass wir uns vielleicht alle 2 Monate mal treffen auf einen Kaffee oder so. Und es reicht uns auch. Das ist für uns wirklich genug. Das ist halt jetzt nicht nur wegen den Kindern anstrengend oder so, sondern auch für uns. Ich denke, dass man, wenn man sich vorher halt so ein bisschen, also ehrlich klar macht, was ist man selber für eine Person und man sagt, ja, ich brauche viele Freundschaften oder ich muss viele Bekanntschaften haben oder ich brauche immer mal Besuch auch oder ich muss mich zum Beispiel im Kindergarten mit anderen Eltern verstehen, dass man sich mal trifft, dann weiß ich nicht, ob das hier oben zumindest das Richtige wäre. Da muss man, glaube ich, auch die Person für sein, dass man sagt, okay, es stört mich nicht, wenn ich mal 3 Monate keinen Kontakt zu jemandem habe.
Wie haben die Kinder bisher die Eingewöhnung in Schweden gemeistert, beziehungsweise sind die schon in der Kita, haben die da schon eben Kontakte geknüpft oder steht das alles noch bevor?
Also das steht alles noch bevor. Also die Kinder haben tatsächlich auf dem alten Hof schon Freunde gefunden, die auch tatsächlich auch immer mal vorbeikommen, uns besuchen. Und jetzt hier mit nebenan mit den Kindern spielen sie auch super gern. Und ja, bald geht's auch in den Kindergarten.
Genau, cool. Läuft alles noch auf. Also die werden immer auf Schwedisch angesprochen, die Kinder, klar. Aber da merkt man mal, wie egal eigentlich Sprachen sind. Ne? Die spielen alle miteinander, obwohl sie sich alle nicht verstehen. Und ja, ist eine Freude. Also das sind schon mehr Freundschaften, als wir dachten, eigentlich durch die Kinder entstanden.
Ja, ich glaube, die sind ja auch noch klein, ne? Um die 3 Jahre so, da geht das ja auch dann auch schnell mit Sprache lernen. Ne? Das nehmen die ja, also saugen die wie so ein Schwamm auf.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also alle sagen hier, das geht nachher so schnell, innerhalb von ein paar Monaten können sie dann Schwedisch.
Ja, im Herbst ist es soweit. Da geht die Große in den Kindergarten und dann gucken wir mal.
Wir haben das vorher mal kurz noch angesprochen, ist so ein bisschen die finanzielle Seite. Ihr habt vorhin auch gesagt, dass der Hof eben relativ günstig zu mieten war. Mhm. Wie ist so generell so die Preise, so die Lebenshaltungskosten in Schweden? Wie muss ich mir das vorstellen, was man da so im Monat jetzt braucht, so wie ihr lebt?
Im Moment hier oben vor allem zahlen wir mehr als in Berlin, in Deutschland. Also die Lebensmittelkosten sind wirklich extrem. Da haben wir nicht so mit gerechnet. Es ist nicht ganz so teuer wie Norwegen, aber schon sehr, sehr teuer. Also vieles ist fast bestimmt 1-2 Euro, je nach Produkt halt, teurer als in Deutschland. Wahrscheinlich auch, weil es eben einen längeren Weg hat, um das hier ins Jämtland zu bringen. Und dafür ist der Strom viel günstiger. Aber wir geben, weiß ich nicht, im Schnitt wahrscheinlich 2.500 bis 3.000 Euro pro Monat aus. Das ist, was ich denke, ist schon guter Schnitt für eine vierköpfige Familie. Ja, wobei die beiden Kleinen jetzt nicht so viel essen. Aber Windeln und so. Also es gibt wirklich Sachen wie eben Windeln, Feuchttücher, wo wir der Kleinsten noch eine Flasche immer gegeben haben, dieses Milchpulver, dieses, ich weiß nicht, Säuglingspulver oder wie man das nennt. Das war halt sehr teuer, also 3-mal so teuer wie in Berlin. Das haben wir uns oft schicken lassen von der Familie in Paketen. Ja, der Strom ist hier super günstig hier oben, weil der wird auch hier produziert im Norden. Im Süden von Schweden ist der richtig teuer. Deswegen sind wir auch ganz froh, eigentlich hier zu leben. Und auf dem Hof jetzt zahlen wir 700 Euro. Ja, und der Rest ist eigentlich Lebensmittel. Benzin ist auch günstiger geworden. Aber hauptsächlich eigentlich, ja, so Lebensmittel und was man alles mal so braucht. Immer Kleider für die Kinder, Schuhe, Benzin, die Strecken sind weit. Wir müssen halt immer über eine Stunde in die nächste große Stadt fahren, um einkaufen zu gehen, vernünftig einkaufen zu gehen. Ja.
Und da kommt ihr eben mit den Einnahmen jetzt, als du, der nach wie vor, glaube ich, im IT-Bereich arbeitet, plus eben was noch so als Content Creator rumkommt, das passt für euch auch langfristig.
Ja, genau. Also ich bin gar nicht mehr jetzt im IT-Bereich. Also wir sind komplett zu 100% selbstständig und finanzieren uns quasi darüber. Also ich nenne das immer so ein bisschen Querfinanzierung, weil von dem Hof, auf dem wir ja jetzt auf dem neuen auch erst seit September leben, der wirft natürlich kaum Gewinn ab, wenn über so einen kleinen Stand mit Eier verkaufen, Brot oder mal ein paar Hühner oder andere Tiere, Fleisch oder so. Das dauert natürlich viele, viele, viele Jahre, bis da sowas mal gewinnbringend ist. Und deswegen finanzieren wir uns quasi über die Content Creation, die wir da haben, über Instagram und YouTube. Und ja, wir brauchen halt auch nicht so extrem viel und deswegen reicht uns das.
Aber eben, du musst ja dann Kosten von 2.000 bis 3.000 Euro im Monat damit decken, ne?
Ja, mindestens, genau. Steuern. Okay. Steuerberatung.
Muss man auch zahlen, ja?
Muss man auch noch zahlen. Da kommen noch so viele andere Sachen immer dazu. Essen, genau. Also ja, da kommt auf jeden Fall, wir sind auch sehr, sehr, sehr glücklich darüber, dass das so funktioniert. Haben auch lange immer gegengerechnet und geschaut, wie viel wir wirklich brauchen und was sich auch zeitlich lohnt. Weil wir wollten jetzt, wir haben zwar viel Arbeit auf dem Hof, aber wir wollten halt nicht dieses typische, das war natürlich unser Ziel, nicht dieses typische Berlin-Leben wieder zu haben. Wir gehen beide arbeiten, die Kinder kommen in den Kindergarten und dafür brauchen wir nicht nach Schweden ziehen. Dann hätten wir auch in Berlin oder Brandenburg leben können.
Ja, wir kommen gleich noch zu euren Plänen und zur Zukunft. Ich wollte jetzt noch kurz dran anknüpfen. Was gibt ihr Menschen mit, die auch nach Schweden auswandern wollen, die eben vielleicht auch so ein Leben in der Natur, so ein bisschen in der Einsamkeit, ein bisschen fernab von der großen, stressigen Zivilisation suchen. Was gibt ihr Menschen da für Tipps mit?
Also auf jeden Fall offen sein gegenüber den Menschen, ihnen Hilfe anbieten, Hilfe annehmen, auch was zurückgeben. Es muss nicht immer Geld sein, zum Beispiel für einen Gefallen, sondern es kann auch etwas anderes sein, etwas Selbstgemachtes. Die Einwohner sind glücklich, dass man da ist, auch wenn man es vielleicht in einem Moment nicht so denkt. Ja, immer versuchen, positiv zu bleiben, das ist das Wichtigste. Auch wenn mal negative Sachen passieren, die gehören dazu, aber ich denke, dass wir aus den Fehlern lernen und genau das macht uns ja dann aus.
Ja, dass man realistisch sein soll. Also seine Standards auch dementsprechend anpassen, wo man halt hinzieht. Das ist einfach, man kann hier nicht bei Amazon bestellen zum Beispiel und 2 Tage später ist alles da. Oder eben, ich komme jetzt hier an und alle warten auf uns. Oder mal einfach so ein bisschen, ich meine, auf dem ersten Hof, wo wir hingezogen sind, ich glaube, wir haben 1 Monat lang auf dem Boden geschlafen. Die Kinder hatten natürlich ihre Kinderbetten, die haben wir noch mitgenommen. Aber ich und Kimi haben einfach nur auf Matratzen auf dem Boden geschlafen. Und wir waren halt auch bereit, das zu tun für unseren Traum. Also wir waren bereit, unsere Standards einfach zu reduzieren, weil wir wussten, wo wir hinziehen und was wir haben und was wir möchten. Hätten wir unser Leben einfach nur genau auf dem gleichen Standard gehalten wie in Berlin, wären wir wahrscheinlich nach 5 Monaten wieder zurückgekommen, weil unser Geld leer gewesen wäre oder so. Das war jetzt vielleicht nicht so positiv.
Ja.
Aber ich finde, das ist einfach wichtig, dass man nicht, also je nachdem, wo man halt hinzieht, dass man einfach sich wirklich damit beschäftigt, was ist man bereit
zu geben
für seinen Traum.
Wenn wir in 2 Jahren nochmal sprechen, wie sieht dann euer Leben aus? Was denkt ihr?
Also wir sind dann vermutlich auf einem anderen Hof, auf unserem eigenen.
Also schon wieder, ja?
Ja, also das Ziel ist es dann auf jeden Fall, unseren eigenen Hof zu haben. Es muss nichts Großes sein, es muss einfach nur zu uns passen. Es muss auch nicht schon fertig sein, das Haus muss nicht super schön sein. Man kann alles renovieren, man kann alles machen, aber es muss einfach zu uns gehören und wir müssen uns wohlfühlen.
Ich denke, das passt genau, dass wir in 2 Jahren, dass wir einfach mehr Erfahrung haben, dass wir uns vor allem mit den Tieren zum Beispiel, also als Beispiel mit den Tieren auch spezialisiert haben einfach. Wir haben jetzt relativ viele Tiere ausprobiert, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, um zu wissen, was wir eigentlich auch möchten, welche Tiere auch zu uns passen und dass wir da einfach auch sehr viel gezielter in der Selbstversorgung sind mit Gemüseanbau zum Beispiel, dass wir wissen, was funktioniert, was nicht, was möchten, was essen wir auch, was möchten wir probieren. Wenn wir jetzt Fenchel anbauen, ich bin zum Beispiel kein Fenchel-Fan, dann brauchen wir auch keine Arbeit in Fenchel stecken. Und das hoffen wir in 2 Jahren, dass sich eigentlich ja das Leben so ist, wie es jetzt auch ist. Dass wir glücklich sind, dass es den Kindern gut geht, nur dass wir halt was Eigenes haben.
Ja, wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht. Das ganze Leben eben bei euch lässt sich ja mitverfolgen auf dem YouTube-Kanal und dem Instagram-Kanal. Verlinken wir natürlich in den Shownotes und der Folgenbeschreibung. Wir wechseln jetzt in den Einfach-Aussteigen-Club, exklusiv für alle Mitglieder. Dort gibt es dann noch die Nachbesprechung zu dieser Episode. Da freue ich mich dann unter anderem noch von euch zu hören, welche Tipps ihr Menschen mitgebt, die ein Leben als Selbstversorger aufbauen wollen, weil da gibt es ja schon auch einige noch in der Community, die das interessiert. Wer jetzt also weiterhören will, unbedingt Mitglied werden im neuen Einfach-Aussteigen-Club. Da gibt es auch noch weitere Spezialfolgen und jeder wird auch Teil der Club-Community. Den Link dazu gibt es in den Shownotes oder auf meiner Webseite derauswanderpodcast.com. Kimi und Rasmus, euch erstmal vielen Dank bis hierhin.
Ja, sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht.
Die Fotos zu der Folge, die du bis hierhin gehört hast, gibt es natürlich auch auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Dort verlinken wir dann auch zu Frosty Family Farm, wenn du eben mehr aus ihrem Alltag sehen möchtest. Wenn du im Club bist, dann geht's jetzt also nahtlos weiter. Und wenn du noch nicht dabei bist, kein Problem. Aber vielleicht fragst du dich ja wirklich langsam, worüber reden die denn da hinter den Kulissen? Wenn du also nichts verpassen willst, dann komm auch gerne testweise in den Club für einen Monat. Schnupper einfach mal rein. Den Link zur Anmeldung gibt's in den Shownotes. Und letzter Punkt noch, nicht vergessen, ich bin am Samstag zurück mit einer spannenden Spezialfolge hier im Podcast. Dann eben zu Gast ist einer der erfolgreichsten Finanzblogger und Podcaster in Deutschland und er verrät dir, wie sich jeder ein starkes Auswanderungsbudget und sogar ein Vermögen aufbauen kann. Hör rein! Ich freue mich auf dich. Bis dahin, alles Gute, ciao!